Sonntagsbein finde ich, ja, das ist so die deutsche Tradition halt irgendwo, ne? Das habe ich irgendwann überlegt, das muss man natürlich aufleben lassen. Ich finde zudem Schmorgerichte, das ist die hohe Kunst des Kochens natürlich auch, ne? Kurzbraten eine Geschichte und, aber im guten Braten erkennst du, ob du gut schmoren kannst und nachher in der Soße erkennst du, ob du Ahnung hast. Und Kloß mit Soße oder Braten mit Soße schmeckt auch jedem, ne?
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Es ist schon Wahnsinn, wo es mich überall hin verschlägt und wie viele tolle Gegenden ich auch kennenlernen darf bei dieser ganzen Reise und bei der ganzen Podcast-Aufnahme. Und so auch heute, denn mich hat es in die Rhön verschlagen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Ich bin, wie ich gerade gesagt habe, in der Rhön. Genauer gesagt in Dermbach und hier kocht jemand, der in seinem Restaurant, das mit einem Stern und einem grünen Stern ausgezeichnet ist, den Fokus so ein bisschen auf Fleisch gelegt hat. Und kurioserweise habe ich nach der heutigen Podcast-Aufnahme, weil Dermbach gehört ja zu Thüringen, soweit ich weiß, auch schon halb Thüringen durch. In Thüringen gibt es nämlich tatsächlich nur 4-Sterne-Restaurants. Das ist mein zweiter Besuch quasi in Thüringen. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Björn Leist.
Servus, hallo. Schön, dass du den Weg trotzdem gefunden hast, durch die Rhön.
Also. Wir haben es im Vorfeld schon ein bisschen gehabt. Ich bin ja heute Straßen gefahren, die ich tatsächlich mein ganzes Leben noch nicht gefahren bin.
Ja, also es wundert mich immer, ne, weil die Rhön liegt ja mitten in Deutschland und eigentlich sind wir so zentral wie kaum eine andere Region. Aber so von der A7, von der A4 weg oder auch selbst die A3, da liegen wir mitten dazwischen. Von da an geht es halt nur über kleine Straßen zu uns, ne? Aber da liegen wir dann mittendrin. Also von daher, aber bist ja angekommen, von daher, so schlimm war es ja auch nicht.
Nee, abenteuerlich. Und das Schöne ist ja bei der Anreise, man nimmt ja tatsächlich schon sehr, sehr viel von der Natur hier mit. Da hat ja die Rhön sehr viel zu bieten.
Ja, also ist ja eins der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Mittelgebirge, wie es immer heißt, Land der offenen Fernen, Ausblicke, ja fast wie in den Alpen, sage ich immer, weil man einfach weit gucken kann, die Hochrhön ist echt schön, also man kann schön wandern, es ist nicht zu steil, nicht zu was, also für einen Naturliebhaber extrem toll und wenn man dann noch gut essen will, hat die Rhön mittlerweile auch viel zu bieten.
Was ich ja immer noch ganz verwunderlich finde, Thüringen, ich habe es gerade schon gesagt, hat nur 4-Sterne-Restaurants. Ja. Ich war zuletzt 2024 in Thüringen und nach der letzten Gala, also 2025, hat sich auch nicht so viel getan. Es ist bei 4 geblieben. Woran liegt es deines Erachtens?
Na, 4 ist ja schon mal gut. Also als ich hier angefangen habe in Thüringen, ich bin ja aus Hessen gekommen 2018, da war ich in 2020 oder sowas auch mal der Einzige. Da hatte dann auch das Clara keinen, weil ein Kochwechsel da war und der Danny hatte seinen noch nicht, da warst du glaube ich, ne, Schwabe. Und von daher sind wir mittlerweile ja schon froh, dass in den letzten 3 Jahren von einem auf 4 Sterne gegangen ist. Also dass man nicht jedes Jahr natürlich so exorbitant wachsen kann, das ist klar, aber so die kurze Zeit betrachtet, sind wir doch zufrieden, aber es kann natürlich schon noch ein bisschen mehr da sein. Das ist natürlich so, dass die in den großen Städten Weimar, Erfurt oder sowas, da hat sich ja die Sterne-Restaurant schon ganz gut breit gemacht. Da ist auch etabliert. Thüringen ist groß und dann nicht unbedingt so ganz dicht besiedelt und die Bratwurst geht natürlich über alles und da muss man natürlich auch ein bisschen durchdringen und braucht natürlich auch die Gäste und wir ziehen natürlich hier in der Rhön auch nicht nur Thüringer Gäste, sondern natürlich auch Hessen und Bayern, wo die Rhön natürlich dazugehört und von daher sind wir so ein kleiner Exot am Rand von Thüringen und sehen uns aber so in 3 Bundesländern zugänglich.
Ja. Quasi der Vermittler zwischen allen 3.
Natürlich, ja.
Apropos Gala, ich glaube, dass du schon mal in einer von unseren Podcast-Folgen hier gesucht wurdest. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich glaube, das war damals mit Nicodemus Berger tatsächlich.
Ach du meine Güte, nee, das habe ich nicht mitgekriegt.
Weil Nicodemus meinte damals in der Folge, dass bei der Gala, wo er auch ausgezeichnet wurde, ist, dass jemand da war am Tag seiner Hochzeit.
Ja genau, das war ich, ja. Ja, das stimmt.
Und er wusste aber nicht, wer es war, deswegen haben wir dann einen Aufruf gestartet. Aber das warst ja du.
Ja, das war ich, ja. Jetzt endlich gefunden, da muss ich mich sofort beim melden. Vielleicht wollte er mir noch ein Geschenk geben.
Können wir mal auflösen an der Stelle. Das Einzige, was er fälschlicherweise, und das müssen wir jetzt auch, glaube ich, mit auflösen, gesagt hat, ist, dass die Person, er wusste nicht, wer es war, gehofft hatte, einen Stern zu bekommen und es dann leider nur der Grüne war. Aber du hattest ja zu dem Zeitpunkt schon den Stern und hast den Grünen noch zusätzlich bekommen.
Jawohl. Ja, ich habe sozusagen an dem Tag zu dem normalen Stern den Grünen gekriegt und natürlich meinen Stern, also meine Frau noch dazu. Von daher war das schon wie, also mittlerweile habe ich 3 mit meinen Kindern dazu, sind sogar 6. Von daher, das reicht schon. Ja, eine coole Geschichte, ja. War nicht geplant, aber hat sich so ergeben.
Was sagt deine Frau dazu, dass du am Tag deiner Hochzeit zur Gala fährst? Die war, glaube ich, damals in Karlsruhe?
Die war damals in Karlsruhe, ja, es war, ja, war, die hat nichts gesagt. Wir haben eh gesagt, dass, wir machen eine ganz kleine Hochzeit, wir haben nur mit unseren Kindern gefeiert. Und dann kam kurz vorher natürlich die Einladung und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann hat sie gesagt, komm, da brauchen wir nicht für uns, ne? Da haben wir eine Gala, da haben wir Gäste, da haben wir Fingerfood, da haben wir Champagner, dann fahren wir doch da runter, packen unsere Kinder ein. Das habe ich natürlich im Vorhinein gefragt, ob ich meine Kinder mitbringen kann. Und da haben wir eine Familienfeier eben zu dem Anlass gemacht und haben danach noch einen kleinen Ausflug gemacht. Und von daher war das eigentlich ein ganz cooles Rahmenprogramm und wer kann das schon sagen, ne? Also eine Hochzeitstag mit 50, 60 Sterneköchen, die da waren, das ist schon einmalig.
Für andere unbezahlbar.
Für andere unbezahlbar, ja. Ja, ist unbezahlbar.
Wie hat der Geil Michler reagiert, als du gesagt hast, hey, ich habe doch eigentlich Hochzeitstag, kann ich meine Kinder mitbringen?
Ja, da haben wir schön. Also die haben gesagt, klar, ist überhaupt kein Problem, bringen wir mit. Ich hatte eigentlich gesagt, das brauchen wir nicht so an die große Glocke hängen, ne? Das ist auch gar kein Thema. Haben sie natürlich dann nicht gemacht. Das ist natürlich auch ein schöner Aufhänger und das war auch gut. Also von daher alles gut. Und die haben also sofort gesagt, gar kein Problem. Herzlichen Glückwunsch, bringt es ruhig mit. Ja,
das war cool. Das heißt, ihr habt am Vormittag hier Standesamt gehabt und dann direkt nach Karlsruhe?
Dann direkt ins Auto gesetzt und dann sind wir runtergefahren und dann ging es auch gleich los. Ja.
Ihr seid aber auch ja als Paar, sag jetzt mal, schon auch so durch einige Höhen und Tiefen gegangen.
Ja.
Du hast 2018 zum ersten Mal einen Stern bekommen.
Jawohl.
Aber kurz drauf auch wieder abgegeben.
3 Wochen oder sowas hatte ich in der Richtung. Ja, das war eine coole Geschichte. Nach den Anfangsjahren in meinem elterlichen Betrieb in Hilders bin ich aus der großen weiten Welt gekommen. Ich war ja, habe ja Ausbildung in Barreiz gemacht und dann war ich bei der Liesel im Landhaus oder beim Thomas Dorfer und dann beim Andreas Caminada die erste Zeit und dann 2007 hat dann mein Papa gesagt, ja, ich habe altes Hotel nebendran gekauft, da müssen wir hin und so bin ich heim und dann hat man natürlich gewerkelt und gemacht und getan und voller Ehrgeiz und dann hat es 2017 nach der langen Zeit endlich mit dem ersten Stern geschafft. Hatten natürlich mit diesem großen Umbau und wirklich Probleme, dann auch Umbau und Kohle und allem drum und dran. Die Rhön vor 10 Jahren waren auch noch eine ganz andere, ne? So ist ja aus Ochse entstanden, also bei weitem nicht offen für Kulinarik. Und das war schon schwer und zu der Zeit hatten wir ja einmal schon eine Insolvenz dabei, also waren drin in der Umstrukturierung und da kam der Stern und 3 Wochen später hat aber die Bank dann und so gesagt, ja, jetzt müsst ihr aber aus dem Haus raus. Und so hatte ich den 3 Wochen, habe mich kurz gefreut und habe die nächste Zeit die Sachen zusammengepackt und dann sind wir umgezogen. Zum Glück haben wir relativ schnell eine gute Heimat gefunden und sind 3 Monate später hier in Thüringen heimisch geworden und ein Asyl gefunden und haben da wieder Gas gegeben und haben darauf das Jahr auch wieder den Stern gekriegt, ja.
Du hast ja auch gerade vorher mir erzählt gehabt, du hattest am Anfang auch ein bisschen preislich zu kämpfen.
Ja, ein bisschen ist gut. Ja, also das Ochs, wo wir jetzt hier einen Stern haben und das so ein bisschen das Aushängeschild ist, ist ja so entstanden, dass ich ja in die Rhön zurückgekommen bin und wirklich damals bekannt war für günstiges Essen am Rande der Grenze, Zone Randgebiet und die Wanderer und da müssen die Schnitzel groß sein. Meine ganzen Freunde und Bekannten, die haben immer gesagt, vergiss, was du gelernt hast in deinen guten Tagen, du brauchst die große Hand zum Schnitzelklopfen, das ist das Einzige, was zählt. Und natürlich, wir hatten ja eine Metzgerei noch dabei, noch mehr, ne? Da muss ja nochmal 50 Gramm mehr Fleisch drauf sein. Und so ging es los, auch in der Gaststube unten musste ich natürlich mich da anpassen und und dann habe ich irgendwo gesagt, damit ich meinen Ethos habe und auch ein bisschen leben kann und das noch ein bisschen machen kann, mache ich da einen kleinen Raum mit 4 Tischen und dann fange ich an. Und dann habe ich, glaube ich, angefangen mit dem Überraschungsmenü und habe gesagt, 6 Gänge oder 8 Gänge schon für 59 Euro. Und das war schon Knaller. Da haben sie im Dorf schon gesagt, jetzt geht's los. Das kann ja wohl nicht sein oder wie es halt war. Ne? Also jetzt haben wir uns entwickelt und jetzt sind wir, glaube ich, bei 179. Und die Leute kommen von überall her und es ist eine ganz andere Wertigkeit. Auch die Rhön hat sich entwickelt, auch viele Einheimische. Aber damals war das echt schwierig. Ne? Ja, So kam das, ja. Ich habe viel Prügel gekriegt.
Werbung.
Dranbleiben, gleich gibt es einen Gutscheincode für dich. Du willst stylische, scharfe Messer für deine Küche, du legst Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, dann habe ich hier und heute einen Tipp für dich. Denn die Messer von Black Chili Messer erfüllen genau diese Anforderungen und sehen noch dazu einfach verdammt gut aus. Und deswegen haben die guten Stücke gleich mal einen Preis gewonnen, denn die Messer wurden mit dem German Design Award ausgezeichnet. Ich konnte das Profi-Set von Black Chili Messer testen und was mir beim Auspacken schon auffiel, die Liebe zum Detail. Denn an jedem Messer hing ein kleines Kärtchen mit dem Schmiededatum und mit Bild von der Person, die das Messer aus Carbonstahl handgeschmiedet hat. Hierzu werden übrigens alte LKW-Blattfedern recycelt. Black Chili Messer hat eine vielfältige Auswahl an scharfen Messern und ihr wisst, scharfe Messer sind mit die wichtigsten Dinge in der Küche. Schau mal auf die Website www.blackchilimesser.de und sicher dir dein Messer. Und mit dem Code SCHLEMMER15 erhältst du gleich mal starke 15% auf deine erste Bestellung.
Werbung Ende.
Aber hat sich ja dann am Ende auch durchgesetzt. Also
ja.
Scheint ja zu funktionieren.
Ja, also das, im Logo bei uns ist ja der Ochse, ne? Also der ist ja da zu uns gekommen, weil der Papa ja Metzger ist und es gab so ein Projekt der Biosphäre neben dem Rhönschaf, der Rhöner Weideochse. Und da hatten sie Metzger gebraucht. Und dann kam der Papa gesagt, ich mach das. Und so kam der bei uns in die Familie rein, ist zu unserem Haustier geworden, zu unserem Wappentier. Und da sage ich, das passt auch gut, weil wir Lais, glaube ich, sind wirklich auch stur und ein bisschen gutgläubig und stur. Und das ist, glaube ich, so der Weg, wo du hast. Du musst gutgläubig sein und stur und dann setzt sich es vielleicht auch langsam durch und musst einfach ziehen wie ein Ochsenkarren und dann geht das auch mal.
Das hast du mir schon vorweggenommen, weil ich wollte dich eigentlich fragen, woher der Ochse kommt. Ja. Wegen der Anki-Gliedert-Metzgerei damals oder weil du ab und zu stur bist wie ein Ochse.
Beides, also das ist dazu. Ne? Mein Vater ist genauso stur manchmal, also von daher das liegt so in der DNA. Meine Tochter ist schon ähnlich. Das kam einmal durch das Projekt natürlich. Und das hat mich so ein bisschen bewogen, nach Hause zu kommen von den großen Küchen, weil ich das damals spannend fand, zu sagen, ich habe Bauern, die einfach ein gutes Produkt haben, den Ochsen. Dann habe ich natürlich meinen Bruder und meinen Vater als Metzger. Dann bin ich der Koch und ich kann das direkt auf dem Teller machen. Also dieses Farm-to-Table-Konzept, wie es 10 Jahre später dann formuliert wurde, war damals noch relativ unbesprochen. Und das fand ich schon relativ geil und das hat gesagt, komm, wir probieren es daheim. Mit allen Folgen und mit allen Schwierigkeiten, aber auch vielen guten Sachen. Ne? Also es entsteht ja was.
Bleib mal gleich mal bei dem Konzept hier. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist, du setzt sehr viel auf Fleisch. Und ja. Das ganze Konzept nennt sich ja bei dir Geschmacksreise durch die Rhön. Ist die Rhön so fleischlastig? Oder?
Nee, es kommt natürlich zum einen durch die Metzgergeschichte. Also da bringe ich natürlich auch viel von mir mit rein. Aber schon, also ist die Rhön schon bekannt für gute Wurst und natürlich eher für Fleisch wie für Fisch. Ne? Es gibt zwar die Rhöner Bachforelle, aber wenn man hier so in die Tradition guckt oder auch so, wie die alten Menschen auch noch essen, das ist schon auch noch viel fleischlastig. Ne? Also nicht nur hochkarätig vielleicht, aber viel Wurst, Schmorsachen oder. Also das gehört schon zu uns, so eine traditionelle, deftige Küche. Und die versuchen wir natürlich so weit zu spielen. Und es ist aber nicht zu viel Fleisch mittlerweile, weil ich sage, gutes Fleisch musst du ja nicht jeden Tag essen. Und gutes Fleisch musst du ja nicht in Mengen essen, sondern da gehört zwar schon der Sonntagsbraten mal dazu, aber dann musste Reste essen, musste Wurst essen, musste aus den Knochen auch eine Brühe machen. Also diese Verarbeitung vom ganzen Tier ist mir halt auch wichtig, was ich danach auch einfach rüberbringen will.
Gibt es ein klassisches Rhönergericht? So typische Rhönerküche?
Es ist relativ schwierig sogar, weil die Rhön ja dreigeteilt war. Also durch das Hessische, Bayerische und Thüringische ist natürlich geprägt von der jeweiligen Landesgrenze natürlich auch. Wenn man in die hessische Rhön fährt, ist natürlich auf alle Fälle der Flurgönder so eine Geschichte. Das ist ein ungeräucherter Schweitemaren, der mit Nudeln gekocht wird und immer zu diesen Donnerstagsfeiertagen, Christi Himmelfahrt oder sowas, weil Fulda ist ja erzkatholisch. Da ist man ja immer schön dabei. Wenn der Bischof ruft, dann geht man natürlich auf die Wallfahrt. Und dann hat natürlich der Montags oder Dienstags hat natürlich der Metzger Wurst gemacht. Dienstags, dann wird Donnerstags geräuchert. Und da ja Donnerstags Feiertag ist, gab es keinen geräucherten Schwattemaren. Und dann hat man natürlich den ungeräucherten Schwarte-Mahan genommen, hat den auf den Tisch gestellt oder auf den Herd gestellt, in einen Topf, Nudeln dazu gekippt und langsam das Feuer angemacht und dann ist man los. Gewalt, 2 Stunden oder 2,5. Und bis man zurückgekommen ist, war der Schwarte-Mahan warm, die Nudeln waren verkocht und dann gab es Salat dazu. Das ist dieses typische Gericht. Und dann konnte man den natürlich gut essen. Wenn man natürlich nach Thüringen kommt, ist mehr so diese ganze Kloßgeschichte, Hüdes oder Hedes oder je nachdem, wo man hierher kommt. Und ja, Bayern ist auch ein Mix dazwischen. Ne? Also von daher gibt es nicht das typische Gericht, aber hat immer viel mit Fleisch zu tun oder mit Gale Rübe. Gale Rübe ist so ein Ding, das sind bei uns gelbe Rüben, Steckrüben heißen sie woanders. Die gab es, glaube ich, hier zuhauf, weil das aus Säufutter war. Und das, ja, das ist so ein Ding, das gibt es, glaube ich, überall, Gale Rübe Gemüse, ja.
Ist das auch was du mit deiner Kindheit verbindest?
Mit meiner Kindheit? Ja, natürlich. Ja, wobei ich da so da natürlich viel in dem Metzger-Turnus mit drin bin. Ne? Bei uns gab es halt dann auch wirklich gute Bratwurst, Schlachtfleisch, Schweinebäckchen, die es sonst in den Jahren davor nie gab, irgendwo, weil wir die dann gegessen haben. Ja, ich glaube, das sind so Dinge. Was aber wir wirklich auch oft hängen geblieben ist, so aus der Kindheit, ist natürlich, es gibt so süße Krieben, die ich dann auch mittlerweile mache von meiner Oma. Dann wurden die immer so ausgelassen unten drin und dann kam Zimt und Zucker drauf oder sowas. Also sowas finde ich natürlich geil. Ja, das ist so Kindheit mit dazu, ja. Und auch ein paar andere Sachen dann später.
Was du ja hier auch anbietest, generell, weil es ist ja bei dir nicht nur das Hotel und das Björns Ochs, sondern du hast das Wohnzimmer ja auch noch. Mhm. Und bei dir gibt es immer noch so den Sonntagsbraten.
Ja.
In dem Fall sogar Takeaway.
Sogar Takeaway, ja. Also Sonntagsbraten finde ich, ja, das ist so deutsche Tradition halt irgendwo, ne? Das habe ich irgendwann überlegt, das muss man natürlich aufleben lassen. Ich finde zudem Schmorgerichte, das ist die hohe Kunst des Kochens natürlich auch. Ne? Kurzbraten eine Geschichte und, aber im guten Braten erkennst du, ob du gut schmoren kannst und nachher in der Soße erkennst du, ob du Ahnung hast. Und Kloß mit Soße oder Braten mit Soße schmeckt auch jedem. Ne? Und so haben wir irgendwann angefangen, das auch wieder so als Highlight zu etablieren, dass man sich auch trifft. Und das war für mich so, sonntags natürlich essen die Gäste anders. Und da habe ich irgendwann, die wollen schnell essen, die wollen mit vielen Leuten essen. Wenn sie in der Rhön sind, wollen sie ein Gericht essen und wollen nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde weg sein, weil sie schöne Wetter genießen wollen. Und da hatte ich so am Anfang ein bisschen das Thema, wie kriege ich das hin? Wie kann ich die zufriedenstellen? Und da habe ich gesagt, Braten ist perfekt. Der ist warm, hast du schöne Soße, Dröse, Klöße und los. Und das ging gut. Dann kam Corona. Und dann war es wirklich so eine Geschichte, was kann ich Takeaway anbieten? Und da bin ich auch nur beim Sonntagsbraten hängen geblieben und habe gesagt, ja, Fleisch kannst du gut warm machen, Klöße halten gut oder Gemüse. Und selbst wenn du es daheim nochmal warm machen musst, ist es kein Qualitätsverlust sozusagen, sondern wird eigentlich nur besser. Und dann haben wir damit angefangen und das hat wirklich ganz Dimensionen angenommen, wo wir an manchen Tagen so 200 oder 300 Leute hier in Corona-Zeiten hatten. Und zum Glück hat es ja, läuft es immer noch so weit, dass viele Einheimische das eben holen. Auch Takeaway, dass du immer noch so zwischen 20 und 40, 50, 60, je nachdem, was es dann gibt. Es gibt so ein paar Klassiker. Rouladen gehen immer, ne? So ein normaler Schweinebraten, je nachdem. Aber das hat sich etabliert und das ist einfach schön, ne? Dass man einfach ja, den guten Braten mitnehmen kann. Jetzt zur Sommerzeit gehst du in die Rhön auf irgendeine Hütte, gibt es viele, die den holen. Wir haben auch so einen Koffer entwickelt, wo das dann reinkommt, das ist so ein Wärmekoffer und dann könnt ihr das mitnehmen und dann sitzt ihr irgendwo und isst Sonntagsbraten. Also eigentlich eine ganz coole Geschichte, ja.
Was macht einen guten Sonntagsbraten aus oder ein gutes Schmorgericht?
Ja, schlussendlich die Soße, ne? Und dann vorweg, dass es einfach auch lang genug geschmort ist. Ne? Also es bringt nichts, wenn es quietscht, sage ich immer. Ne? Das erkennst du ja, wenn du drauf beißt und es, ne? Und dann macht Fett. Also mein bestes Schmorstück, was ich habe, ist, finde ich, immer das flache Bug. Weil da ist die kleine Fettszene drin und wenn du das lang genug schmorst, ist die Schlandine so weich. Aber das magere Fleisch drumherum ist einfach butterzart und wunderbar und so in der Richtung. Und da erkennst du, wenn die Szene innen drin weich ist, dann ist das super, dann schmeckt sogar das Fett und dann kannst du eine gute Soße draus machen, ja.
Wie mache ich die Soße dazu? Also auch für daheim?
Für daheim, ja. Ja, ich habe ein Kochbuch, nein, klassisch eigentlich ansetzen. Wichtig dazu, glaube ich, auch, dass du einen guten Grundfond hast. Also ich mache zum Beispiel mal so einen Ortsfond. Also empfehle ich eigentlich auch für daheim. Einfach so diese ganzen Geschichte, wenn du die Woche über mal kochst, einfach sammeln und einen Grundfond kochen, damit man einfach die Kraft hat. Und nachher, wenn man einen guten Braten hat, gießt man nicht mit Wasser auf, sondern mit dem Fond. Und dann kriegst du den Gehalt auch in eine gute Soße rein. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Egal, ob die ein bisschen dicker ist oder ein bisschen dünner oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, immer Geschmackssache, aber Kraft muss drin sein, ja.
Kommen wir mal wieder so ein bisschen zurück zum Ochs. Hm? Wie funktioniert es? Oder beziehungsweise wie kommt es an, das Konzept, sagen wir es mal eher so, weil viele Köche setzen ja immer mehr auf Fisch und Meeresfrüchte auf der einen Seite. Sag jetzt mal, viele Menschen sagen ja, wie du, okay, eher weniger Fleisch, dafür mehr Qualität. Merkst du das am Ende des Tages auch hier, dass es vielleicht mehr verlangt wird? Oder stehst du da an deine Grenzen oder
passt du wunderbar? Von den fleischaffinen Menschen?
Ja, beziehungsweise eher umgekehrt an von den Menschen, sage ich jetzt mal, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt nicht so viel Fleisch essen.
Die kommen ja nicht. Also ich habe ja genau die Geschichte, dass ich Vegetarier gar nicht nehme, weil das ja kommt auch aus der Vergangenheit. Ich habe mich am Anfang natürlich probiert. Ich bin ja ein Koch mit Leidenschaft und versuche ja jedem was recht zu machen. Aber wenn irgendwann mal, ich hatte mal einen Gast da sitzen in der Gruppe und dann nach dem ersten Gang hieß es, nehm mal bitte die Knochen vom Tisch runter, ich bin Vegetarierin, ich kann da nicht essen. Und da denke ich mir natürlich auch, also wir haben so Deko-Knochen oder auch so Anrichteknochen, weil ne, das. Und dann denke ich mir, du gehst in Björns Ochs, wo du weißt, was es ist, und dann kommst du als Vegetarier und sagst, du nimmst die Knochen runter. Das wäre genauso, wenn ich irgendwo in die Aubergine gehen würde und würde vegetarisch in ein Restaurant, ne, und würde sagen, nimm mal die Blumen vom Tisch. Ne? Das geht auch nicht. Ne? Und das war so die erste Geschichte. Und die zweite war noch jemand, der hat dann vegetarisch gekocht. Also ich habe für ihn vegetarisch gekocht und am nächsten Tag gehe ich durch Restaurants, sehe den beim Frühstück, sage nochmal guten Tag, gucke ich drauf, sehe, er hat ein Schinkenbrot. Und dann sage ich, was ist denn jetzt los? Wundersame Heilung über Nacht. Und dann sagt er, nee, ich wollte nur mal gucken, ob du das auch kannst. Und das finde ich halt auch wirklich doof, weil da steckt ja Arbeit dahinter, Mitarbeiter. Also wir machen das gern, wenn jemand Allergien hat oder wenn es wirklich soweit ist. Deswegen im Wohnzimmer gibt es Vegetarier, dann mache ich das auch gern. Aber dann im Ochs, wo ich einfach sage, da zelebrieren wir das, da gibt es das nicht. Und das war am Anfang ein großer Schritt. Aber seitdem wir es machen, ist es einfach klarer. Und viele Menschen, die kommen, finden das eben gut. Also eher in die positive Richtung. Und eher auch so, wo ich sage, okay, wenn du dich drauf spezialisierst, dann vertraue ich dir und dann komme ich. Und ich habe auch viele, die eigentlich im Alltag vegetarisch sind oder wenig Fleisch essen, die deswegen extra kommen, weil sie sagen, okay, Qualität ist gut, hier habe ich es. Und man wird es nicht glauben, aber die Portionen des Fleisches sind im Menü wirklich auch überschaubar. Viele denken, da kommen, weiß nicht, wie große Stücke und mal her kriegst du, keine Ahnung, bist du so vollgestopft und wir haben so ein halbes Schwein. Aber darum geht es ja. Weniger, dafür gutes Fleisch und dafür auch, sag mal, alle Produkte damit verarbeitet. Und dann denken sie, ach, das ist doch ganz gut ausgewogen, ja.
Und es ist ja wahrscheinlich auch ein Vorteil, wenn man sich, sag jetzt mal, so spezialisiert vom Konzept her, weil es ja auch nicht alltäglich ist oder man auch so nicht findet.
Ja, also es ist gegen einen Trend, ne, weil überall vegetarisch und vegan einfach ist und wir sind da einfach komplett dagegen. Und es gibt ja trotzdem noch Menschen, die gerne Fleisch essen. Und wenn man es eben auch gut macht, dann ist Fleisch auch nichts Schlimmes. Also wenn die wirklich draußen stehen und gut gehalten werden und nicht diese langen Transportwege haben und, dann ist auch der, also Weideochse zum Beispiel, wenn der draußen steht, hat auch eine gute Ökobilanz, dann ist es auch nichts Verkehrtes, auch wenn man halt weniger Fleisch isst. Und dann hat man seine Nische und dann ist es auch gut. Also von daher, das glaube ich, braucht man, wenn man einfach ein gutes Profil hat und dann findet man auch zufriedene Gäste.
Und bei dir kommt das ja alles tatsächlich hier direkt aus der Region?
Ja, also so weit wie möglich. Ich sage immer, ich bin jetzt kein Kilometer-Junkie, der sagt, ich ziehe jetzt meinen Radius genau bei 25 Kilometern oder sowas, sondern ich sage immer, regional ist für mich das beste Produkt so nah wie möglich. Und da ist das Schöne, dass die Kreise immer kleiner werden. Also Rindfleisch, Lammfleisch, selbst Schweinefleisch, Geflügel und auch immer mehr Gemüse oder sowas, das kriegen wir auch alles hier, Milch und sowas. Das ist schön und da kann man wirklich sagen, da ist Großteil, ich will jetzt keine Prozentzahlgeschichte sagen, aber ja, also ich denke mal so 90%, was da, also im Ochs auf alle Fälle 95%, was da reinkommt, hast du aus der Gegend, ja.
Jetzt, wenn man bei dir ins Ochs zum Essen kommen mag, man hat es ein bisschen schwierig heute gemacht für mich zur Recherche, wie es ich immer mag, man weiß ja nicht so richtig, was man im Vorfeld bekommt. Also es ist ja quasi so ein 8-Gang-Überraschungsmenü. Ja. Mhm. ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder Gang mit Fleisch ist am Ende des Tages.
Nee, also ne, wobei im Dessert oder bei manchen Sachen auch mal so ein bisschen Fleisch mit reinkommt oder sowas, aber es, nicht jeder Gang natürlich, schon noch viel. Aber es gibt ein reines Überraschungsmenü, das ist mit Absicht natürlich auch der Vita geschuldet, dass man in der Rhön vor 15 Jahren natürlich die Leute eher geschimpft haben und ich glaube alle 3 Monate mal in dem kleinen Restaurant Tisch gehabt habe und da konnte man ja keine à la carte Karte oder ein Menü oder sonst was machen oder dann hat kurzfristig jemand reserviert und wenn der online Menü hattest, dann heißt, ich habe aber keine Jakobsmuscheln da oder irgend sowas, ne? Also habe ich gesagt, ich mache eine Überraschungsgeschichte und das hat sich aber so weit entwickelt, dass die Gäste das spannend fanden. Und für mich auch im Nachhinein so eine Art und Weise, man isst ja ganz anders. Also wenn du nicht weißt, was kommt, schaltest du deinen Kopf aus und isst auch Dinge, die du vielleicht nicht so gern magst. Ne? Also typische Geschichte Blutwurst, gebratene Blutwurst, die vergessen die meisten. Also wir fragen ja schon, ob jemand Allergien oder irgendwas gar nicht will, dann lasse ich es auch weg. Aber wenn Blutwurst, erwarten sie nicht unbedingt so oft, also haben sie vergessen, Blutwurst anzugeben, dann kommt gebratene Blutwurst und ich habe manchmal so ein Surf and Turf mit den Hanse-Garnelen, also so eine Geschichte Blutwurst mit Garnelen oder sowas und dann sagen sie, ich esse eigentlich keine Blutwurst, aber das sah gut aus, das hat gut gerochen, ich habe es probiert und ich habe noch nie so gute Blutwurst gegessen, also weil du den Kopf ausmachst. Deswegen gibt es die Speisekarte auch nicht vorher, weil dann wird es ja lesen, dann geht der Kopf wieder los. Also du sitzt da, probierst und dann ist es meistens gut, ja.
Gibt's die Speisekarte also im Nachgang
als Anwenden? Im Nachgang, natürlich, ja. Also ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Das heißt, ich bedanke mich auch jedes Mal beim Vertrauen, fürs Vertrauen von den Gästen. Also ich gehe dann raus und dann kriegen sie natürlich die Speisekarte, damit sie abhaken können, ob es auch stimmt. und dass man einfach ein bisschen was in der Hand hat und eine kleine Erinnerung dabei hat, ja.
Jetzt hast du ja gerade gesagt gehabt, in die ein oder andere Nachspeise kommt auch Fleisch rein. Das stelle ich mir spannend vor.
Ja. Ist auch manchmal spannend, ja. Also wir haben mal eine Zeit lang auch ein süßes Tatar gehabt, was ganz spannend war in der Richtung. Wie gesagt, süßer getrocknete Schinken ist so ein Thema, was extrem toll ist, was auch immer gut funktioniert. Und die von der Oma die süßen Krieben ist auch immer ganz cool, wenn die irgendwo mit reinpassen. Also da gibt es immer so ein paar Dinger, wo man natürlich guckt, ob es passt. Und wenn der Fleischanteil im vorherigen Menü ein bisschen zu wenig ist, dann hauen wir da noch was drauf.
Nein. Also Fleisch wahrscheinlich eher dann doch sehr viel vielseitiger, wie viele meinen?
Ja, auf alle Fälle, ja. Also in unterschiedlichster Weise. Wie gesagt, das Tier hat ja auch unfassbar viele, viele Möglichkeiten, es zu zelebrieren, egal ob man dann eben Zunge hat, was oft unterschätzt wird, weil es ein schönes, mageres Fleisch ist, dann Schweinebäckchen oder. Aber auch so im Fett, im Schinken oder sonst was im Bereich, ja. Also das ist ja mehr als man eigentlich denkt.
Auf welche, also beziehungsweise wenn du dein Menü hast, setzt du dann, sag jetzt mal, auf verschiedenste Tiere, sag jetzt mal, die du als verarbeitest?
Ja.
Was kommt oder was gibt es da in der Regel bei dir?
Ja gut, der Ochse kommt auf alle Fälle irgendwo vor, ne, weil da haben wir ja auch am meisten davon.
Ist ein Muss.
Das muss, ja. Also wenn du ins Ochs gehst und nichts vom Ochse kriegst, ist es immer ein bisschen schwierig. Dann natürlich als Metzgersohn hast du ja trotzdem auch Schwein, ne, wobei das nicht unbedingt vordergründig immer im Gang ist, aber in irgendeiner Geschichte drumherum. Das Rhönlamm gibt es natürlich, das ist ja auch noch so ein Botschafter der Rhön, der ja, geschätzt ist, was auch ein gutes Qualitätsprodukt ist. Natürlich die Rhönforelle gibt es auch. Mit den schönen Punkten, die baust du natürlich gern mit ein, weil das so der Kontrapunkt ist. Ja, dann klar, Geflügel haben wir hier ganz, ganz relativ viel und dann sind wir ja schon relativ weit wild, je nachdem, wie es gibt und ob der Jäger gut geschossen hat, haben wir auch saisonal und baust du natürlich dann je nachdem ein, wo es ist. Aber das muss halt, ja, muss gut sein.
Schweinefleisch ist ja in Deutschland auch immer absolut total verpönt.
Ja.
Zu Recht deines Erachtens oder eigentlich wahrscheinlich doch besser wie der Ruf?
Ich glaube schon. Also wenn es ein gutes Schwein ist, ne, also ich glaube, das ist einfach dieses Thema zum einen der Haltung und der Verarbeitung, dann ist es natürlich Massentierhaltung oder einfach wieder mit Umgang nichts. Aber wenn man ein schönes Mastschwein hat, was auch lange steht und gutes Fleisch hat und einen ganz anderen Geschmack hat, dann ist das wirklich was Tolles und auch gesundheitlich, wenn ich alles übertreibe, egal irgendwas, auch wenn ich zu viel Tofu esse, ist es auch schlecht. Ne? Also deswegen, wenn ich einfach einen gesunden Mix habe, ist Schwein auch nicht irgendwie gesundheitsschädlich oder sonst was. Und genauso gut wie jedes andere.
Was würdest du jemandem zu Hause raten, wenn er sagt, okay, er möchte jetzt aus dem Schwein, ist jetzt mal egal, sag jetzt mal welchen Part, sondern was richtig Gutes daheim rausholen für zu Hause?
Für mich das beste Stück mit ist das Schweinebäckchen. Ja, also das kriegt man zwar nicht oft, aber da denken jetzt auch wieder viele Backe, da ist auch viel Fett dran und allem drum und dran. Wie ist das? Aber das richtige Schweinebäckchen, gut beim Metzger ausgelöst, ist ein reiner Muskel. Wenn du das schön schmorst oder pökelst und schön kochst, ist das so zart und butterzart und schmeckt extrem gut. Ja, das ist somit das beste Stück und einfach mal was anderes, ne?
Jetzt hast du, jetzt ist das Wort ja immer mal wieder schon gefallen, quasi Botschaft. Das ganze Konzept hier steht ja auch unter dem Motto Röner Botschaft. Siehst du dich so als Botschafter von der Rhön?
Ja, schon, sonst würden wir uns ja nicht so nennen in der Richtung, ne? Ja, die Idee ist schon irgendwo so, also ist ja auch so entstanden, weil wir haben ja Gäste hier, auch damals im Hotel oder in der Gaststube. Und wenn Gäste zum Urlaub kommen oder bei dir sitzen, dann sind die ja viel offener, dann kommen die woher. Und dann ist es natürlich schön, wenn man denen ein bisschen was über die Region erzählt. Und das geht natürlich über Essen ja ganz gut, ne? Weil sie das nicht nur sehen oder hören in einem Prospekt oder im Internet, sondern dann riechen die, schmecken das und allem drum. Und dann kriegt das einfach eine ganz andere Dimension. Und da habe ich gesagt, ja, das ist doch schön, wenn man das nutzt. Und wenn die dann am nächsten Tag zum Beispiel mit der Intention des Rhönlamms, weil es schon mal gut schmeckt, und ein bisschen die Story gehen und dann über die Hochrhön wandern und dann wirklich das Rhönschaf auch sehen oder den Weideochsen, dann kriegt das alles einen ganz anderen Schweif und eine ganz andere Verbindung und eine ganz andere Wertigkeit vor allem, dass die Gäste das schätzen. Und wenn die Gäste das erstmal schätzen, dann schätzen sich die Rhöner auch selber besser. Also es war auch so eine Geschichte, vor 20 Jahren hat sich ja keiner getraut, von den Rhönern zu sagen, die Rhön ist schön. Da hat jeder immer so gesagt, die Rhön ist schön, ohne Rhöner wäre sie schöner. Oder wenn wir in Urlaub gefahren sind und mein Papa wurde gefragt, wo ihr herkommt, da hieß ja, wir kommen aus Fulda. Und dann noch so 30 Kilometer Richtung Moskau oder Richtung Osten, ne? Also da hast du bloß nicht gesagt Rhön, oder ich habe Abitur gemacht in Fulda dann. Und da hieß es, oh, du bist Rhöner, das war eher so ein Schimpfwort. Und das hat sich damit dann auch irgendwo so ein bisschen gewandelt, weil man dann sieht, okay, andere finden das gut, was hier passiert, ist eine schöne Gegend. Und wenn das Produkt oder die Menschen da einfach eine Wertschätzung kriegen, dann läuft man natürlich auch ganz anders rum, mit einem ganz anderen Stolz. Und das glaube ich, merkt man so mittlerweile, dass die Rhön da auch ein bisschen aufblüht und eine ganz andere DNA bekommt. Ich hatte neulich noch ein Vorstellungsgespräch von einem Mädel, das fand ich so schön, auch zu dieser Identität, die er sich so langsam entwickelt, wo ich sage, wo kommst du näher, Hessen, Bayern, Thüringen? Und er hat gesagt, nee, ich komme aus der Rhön. Und das ist, glaube ich, wichtig, wo das gar nicht mehr so wichtig ist, wo man daher kommt, sondern wichtig, weil es kommt aus der Rhön, und das ist ein guter Weg, glaube ich.
Diplomatenstatus hast du noch nicht.
Doch, wir haben ja natürlich, also in der Richtung, weil unsere Gäste, bei uns kann man ja Stammgast werden oder sowas, und wenn du da anfängst, bist du Attaché, dann kannst du dich zum Konsul hocharbeiten, und dann gibt's auch Botschafter sozusagen. Also wir haben auch schon richtige Botschafter bei uns als Stammgäste, also die gibt's schon, natürlich nicht offiziell, dass ich sagen kann, ihr könnt auf der Autobahn so schnell fahren, wie ihr wollt, und es gibt keine Blitzergeschichten, oder ihr könnt irgendwas transportieren und euch dürfen wir nicht kontrollieren, aber die gibt's tatsächlich. Was auch witzig ist, weil ich gesagt habe, am Anfang Botschafter müssen ja ernannt werden. Und irgendwann zu Stammgästen, so nach 10 Jahren, habe ich gesagt, weil sie mich eigentlich gefragt haben, wann werde ich denn Botschafter? Sag ich, ich weiß es nicht so genau, wahrscheinlich, wenn du dich tätowieren lässt. 8 Wochen später sind sie gekommen und haben sich unser Logo auf die Unterarme tätowieren lassen. Das waren die ersten Botschafter. Also wirklich krass, ja. Schön. Viele Grüße an Heckmex.
Er darf sich gerne outen. Ja. Würde mich interessieren. Oder auch einfach mal ein Bild vom Tattoo durchschicken, ja, wenn das hört.
Bestimmt.
Jetzt habe ich es ja schon gesagt, normalerweise werfe ich immer so ein bisschen einen Blick auf die Karte. Geht jetzt halt bei dir nicht, hatten wir ja gerade schon. Aber ich hoffe, ich habe mich nicht getäuscht. Aber ich habe ein Bild gesehen von einem Gericht. Und ich würde sagen, sage ich jetzt mal, ist ein Gericht mit Panapuri Goldkappa. Kann das sein?
Ja, Panipuri, jawohl. So in der Richtung.
Jetzt hat man da tatsächlich erst in einer anderen Folge kurz drüber gesprochen. Aber für alle, die neu eingestiegen sind, was ist Panapuri?
Ist ein Teich, den man nachher so, den man frittiert, relativ heiß, übergießt mit Fett, dann geht er auf wie ein Ballon sozusagen, ja, und ist relativ knackig. Wir nehmen das her und machen da draus unser Mettbrötchen. Also wir füllen das und dann hat man theoretisch innen drin Mett, weil Mett als Metzgersohn muss sein und jeder mag Mett, auch wenn man es nicht zugibt, aber so eine Metzgerbämme, die ja, ist einfach lecker und da machen wir unser Mettbrötchen draus. Außen viel Crunch, den Teig vom Brötchen braucht man natürlich nicht und innen ein schönes Mett, ja.
Kann man definitiv im Asia-Shop kaufen, habe ich selber schon gemacht.
Ja.
Kann man aber wahrscheinlich auch selber machen.
Kann man auch selber machen, ja. Also wenn man das ausrollt, ist ein einfacher Teig mit Wassermehl und ein bisschen Gewürz oder sowas, zwei Lagen gemacht, übereinander gelegt, ausgestochen und dann kann man das natürlich schön ausfrittieren, dann geht er so auf.
Ja, und er ist ja auch sehr dankbar. Also auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, vielleicht für eine Festivität, Feierlichkeit,
ja.
Was ein super Fingerfood auch ist.
Ja, super, ja. Also man kann es auch noch halbieren in der Richtung, weil an dieser Schnittstelle, wo es hochgeht, kann man das gut halbieren. Dann hat man zwei halbe, kann man auch schön füllen. Und die Standhaftigkeit ist relativ lang. Also das ist ja für uns auch immer so wichtig, oder bei Fingerfood, dass du jetzt hast in so knusprige Sachen, hey, du machst irgendwas rein und 30 Sekunden später ist es matschig. Sondern das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, ja. Und das macht Spaß.
Ein Gericht, was bei dir öfters gibt?
Das Mettbrötchen?
Ja, Panapuri?
Ja, also Mettbrötchen, ja. gibt's. Also wir nehmen das für das Mettbrötchen, weil ich da, wie gesagt, ich brauche die Krume nicht beim Mettbrötchen, ich brauche das Knusprige. Und das gibt's eigentlich, ist mittlerweile ein Klassiker, ja, in der Metzgerküche bei uns, weil die ja, Gäste das immer so weit feiern, ja, und das gibt's immer.
Ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, dass es gut für eine Nachspeise tatsächlich geeignet wäre.
Ja, das geht auch, ja. Das funktioniert genauso gut, das ist ja relativ neutral. Und dann kann man das natürlich auch mit Mousse oder mit irgendwas anderem füllen und setzt sich damit drauf, ja. Das ist wirklich eine multifunktionale Geschichte, ja.
Ich habe das erst vor kurzem tatsächlich entdeckt, war neu, ja. So nach, weiß ich nicht, über 50 Folgen mal auf mich zugekommen und habe es dann daheim auch ausprobiert und das ist wirklich total easy.
Ja, also, das ist wirklich total easy, ja.
Und
wenn man die nimmt, mit dem heißen Fett ein bisschen aufpassen, wenn es so ein bisschen spritzt, aber übergießen und einfach eine coole Geschichte, ja.
Und ich glaube auch was, wo man tatsächlich noch den einen oder anderen Überraschungseffekt erhaschen kann.
Es ist noch nicht so gleich durch. Wir machen das zwar schon, ich glaube, 3 Jahre und da gab es das, glaube ich, habe ich noch nirgendwo wirklich großartig gesehen. Das ist mir so ein bisschen vom TikTok, glaube ich, von meinem Sohn zugetragen worden, so in der Richtung. Und mittlerweile kommt es aber immer mehr ein bisschen durch, weil es einfach eine coole Geschichte ist, ja.
Weil wir gerade bei deinen Gerichten sind, will ich mal an der Stelle zur Cheffrage kommen. Wie du sicherlich weißt, kommt die ja in den meisten Fällen von meinem vorherigen Gast. In diesem Fall von oben, beziehungsweise aus dem Oben.
Cool.
Von Robert Rädel aus Heidelberg. Und wie immer die Frage vorneweg, kennt ihr euch, kennst du ihn?
Nee, aber das ist ja wirklich ein cooler Zufall, weil meine Frau will da unbedingt nochmal hin. Also das steht bei ihr so auf der Bucketlist und dann gesagt, da müssen wir unbedingt hin. Wir haben leider noch nicht die Möglichkeit gehabt und Zeit und hin und her. Und wenn einmal, wo es ging, hatten die zu, selber Urlaub. Aber das ist eine coole Geschichte, ja. Vielleicht ist das der Ausschlag oder der letzte Kick zu sagen, dass das funktioniert jetzt endlich mal.
Also ihr wart noch nicht gar nicht dort?
Nein.
Ist tatsächlich auch, man fährt auch da Straßen, die man noch nie gefahren ist.
Ja, deswegen, ja. Habe ich schon gehört, ja.
Robert hat mir tatsächlich heute nicht nur eine Frage sogar mitgegeben, sondern sogar zwei. Passt, er konnte sich nicht so richtig entscheiden, welche er stellen möchte. Er findet beide spannend und ich würde einfach sagen, wir hören mal direkt rein in Frage Nummer 1.
Jawohl.
Hallo Björn, liebe Grüße nach Thüringen ins schöne Dermbach, unbekannterweise. Müssen wir mal nachholen. Ich habe eine Frage für dich und zwar, ich hatte letztens, wir haben immer Gäste auch ganz, ganz gerne mal in der Küche, in dem wir im näheren Austausch sind und dieser Gast war Investor für eine Firma, die in humanoide Robotik investiert und fanden wir ganz spannend und sind dann weiter im Gespräch dazu gekommen, dass er fest davon ausgeht, dass humanoide Roboter in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch in vielen Küchen Einzug halten werden. Im Endeffekt, dass man dann jemanden schnippeln oder abspülen lässt. Das ist eine sehr erschreckende Vorausschau natürlich. Und ich wollte einfach mal fragen, wie du das vielleicht für dich schon irgendwie vorher siehst, ob du schon viel mit künstlicher Intelligenz und ob du dir sowas vorstellen kannst, dass vielleicht in der Spülküche demnächst ein Roboter steht, der für dich die Teller abwischt.
Ja, krasse Frage, ne? Ja, da muss man jetzt überlegen. Ja, ich glaube, das wird bestimmt irgendwo Einzug halten. Also das glaube ich schon. Und gerade vielleicht für so Schnippelarbeiten, Schälarbeiten kann ich mir das gut vorstellen. Also wenn du jemand hast, der sagt, okay, jetzt schälst du mir 25 Kilo Kartoffeln, Zwiebeln und, dann ist das bestimmt eine gute Geschichte. Vielleicht auch, wenn du so als klassischer Spüler nimmst, okay. Aus Vergangenheit ist natürlich ein Spüler immer mehr. Ne? Also das ist ja der Rückgrat von allem und der hat immer die richtige Pfanne für den jeweiligen Menschen. Der macht noch so viel hin und her. Das weiß ich nicht, ob das die komplette Funktion übernimmt, aber das sind wir schon wieder beim Kochen. Ich glaube, schlussendlich diese Kreativität und dieses Abschmecken und dieses Drum und Dran und das, was es im Endeffekt ausmacht, das, glaube ich, kann nie ersetzt werden. In einer Kantine oder in gewissen Weisen schon geht das bestimmt. Aber ich glaube, das, was wir machen, das wird immer menschlich bleiben. Also das ist auch, glaube ich, dieses Thema, warum schmeckt es bei der Oma so gut? Das Rezept hat jeder schon mal gehabt, das Kuchenrezept oder sonst was, aber schmeckt bei der Oma anders. Und das ist, glaube ich, dieses Quäntchen mehr, was einfach nicht geht. Und auch diese Abläufe in einer gewissen Küche oder sonst was, also das ist schon sehr menschlich, glaube ich, auch. Also bestimmt gibt es das in gewissen Bereichen, Schälen, Vorbereitung, aber nicht komplett, glaube ich.
Ja, für viele ist das Thema noch total abstrakt, aber ich finde, es kommt ja immer näher ein bisschen. Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen wieder bei meiner Heimat Ingolstadt. Dort gab es ein Gebäude, das war eigentlich mit Gastroräumlichkeiten geplant für Fine Dining. Betrieb, sag ich jetzt mal, oder das Unternehmen, das das Restaurant eröffnen wollte, ging dann auch in die Insolvenz. Deswegen hat es nie eröffnet und jetzt kommt tatsächlich ein Restaurantkonzept rein, das mit Robotik funktioniert.
Ja, krass.
Und sag jetzt mal zu einem bezahlbaren Preis, allerdings auch nicht Fine Dining, sondern eher Kantinenküche, irgendwie aber trotzdem ja auch beängstigend.
Ja, also ich glaube, das ist so die Geschichte, was will man? Will ich satt werden? Will ich irgendwo mit Freunden hin und irgendwo Ausflugslokal und darum geht es mit den Kindern schnell was zu essen und dann ist okay. Dann kann ich mir das natürlich auch gut vorstellen. Dann legst du ja nicht Wert auf das Persönliche. Ja, aber wenn man gut essen gehen will und sobald die Persönlichkeit ins Spiel kommt, glaube ich, ist genau der Unterschied. Also man muss sich ja wohlfühlen in einem gewissen Kreis und ich glaube, das dauert noch eine gewisse Zeit, dass man einfach diese Herzlichkeit, dieses Wohlfühlen und selbst wenn die Floskeln kennen, es ist immer noch eine andere Geschichte, als wenn ein Mensch da steht, der vielleicht auch anders reagiert oder einen Fehler hat oder sonst was. Also das ist nochmal ein anderes Level. Das ist der Unterschied auch der Gastronomie von vielleicht Essen aufnehmen und Erlebnis.
Was mittlerweile ja schon wie näher ist und in den Köpfen der Menschen ist künstliche Intelligenz, KI. Hat das schon mehr Einzug in die Gastro eingehalten? Oder ist auch noch weit weg?
Also wir haben es im Hotel ganz, ganz gut und ich bin da auch wirklich positiv überrascht. Also mit unserem Reservierungsprogramm, gerade diese Korrespondenz mit den Gästen, dass man da wirklich schon in Systemen was Antworten gibt. Das erspart viel Zeit und auch sehr diplomatisch, sehr gut. Also wo man auch manche Sachen einfach denkt und anders schreiben würde, der macht das wirklich super. Also da bin ich auch dankbar, weil es schnell geht, auch unsere Mädels. Das finde ich in der Richtung gut. Telefon ist ähnliche Geschichte. Einfach diese Standardgeschichte bis zum gewissen Punkt. Und dann muss, ja, dann muss trotzdem immer noch der Mensch übernehmen. Ne? Also wenn ich auch einen Stammgast habe, der dann neben der normalen Zimmerreservierung dann noch was hat, dann übernehme ich natürlich, weil dann brauche ich die Gästebindung. Die ersten zwei sagen, ich werde kein Zimmer, können Sie mir ein Angebot machen? Das kann der natürlich auch sagen, kann sagen, jawohl, es folgt gleich, ich mache Ihnen eins. Ich glaube, das ist die Geschichte halt. Ne?
Schon mal in Versuchen gekommen, KI als Inspiration herzunehmen?
Mein Junior macht das ja manchmal auch tatsächlich, oder meine, die sind ja alle hier auf TikTok und hin und her. Die probieren natürlich immer viel aus und ChatGPT macht mir mal ein Rezept oder sowas. Ne? Also ja, schon. Und der hat auch neulich einen Burger, glaube ich, davon gemacht oder sowas. War gar nicht so schlecht. Ne? Also ja, aber selbst das musst du halt nachher wieder umsetzen, ne? Und muss rüberbringen. Also es war, glaube ich, auch nur so gut, weil er es gemacht hat und das zelebriert hat.
Ja, jetzt kommen auf jeden Fall neue Herausforderungen so ein bisschen auf die Gastro zu. Aber was auf dich zukommt, ist jetzt tatsächlich Frage Nummer 2. Ja, hören wir mal rein.
Mal gucken, ob es besser wird.
Also Björn, noch eine Frage und zwar ein Gericht von dir oder ein Teller von dir von vor 10 Jahren gegen einen Teller von dir, den du aktuell anrichtest und schickst. Wo siehst du da die größten Unterschiede? Wo hast du dich da entwickelt? In welche Richtung bist du gegangen? Welche Sachen machst du vielleicht gar nicht mehr, die du früher gemacht hast? Das würde mich mal interessieren.
Oh, das ist immer eine schwierige Sache, ja. Ich glaube, natürlich, also glaube ich, hoffe ich, es ist klarer geworden. Es ist nicht mehr so freakig geworden. Also im Moment, wir haben auch, also ich bin großer Freund der Klassiker. Nicht umsonst sind die Klassiker Klassiker, ne? Und weil die einfach eine gute Geschmacks-DNA haben und natürlich auch viele Menschen mit den Klassikern groß geworden sind oder was anfangen können. Und da war früher, glaube ich, immer noch der Zwang zu sagen, oh, was muss ich Freakiges dazusetzen in meinem Gericht oder was hat noch keiner gehabt oder was muss jetzt unbedingt da noch sein, was Bäm macht oder so. Heute ist es, glaube ich, klarer und kommt, glaube ich, das drauf, was es sein muss. Trotzdem ist es immer ein bisschen anders und trotzdem überraschend. Also ich glaube, da bin ich ruhiger geworden an der ganzen Geschichte, ja. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Was sind für dich die typischen Klassiker? Also Mettbrötchen hat man?
Mettbrötchen hat man natürlich in Thüringen, der Kloß mit Soße, ne, der natürlich da ist und den man natürlich als Heiligtum der Thüringer Kultur zelebrieren muss. Dann natürlich Roulade, sowas, Königsberger Klopse oder Hühnerfrikassee oder, ne? Also ist ja, also das finde ich ja auch, die deutschen Klassiker oder die deutsche Küche ist ja auch wirklich unterschätzt, ne? Also auch von den Deutschen unterschätzt. Also die Österreicher zelebrieren ja ihre Küche ganz anders mit dem Stolz und wir haben auch tolle Sachen und die muss man auch einfach viel mehr aufleben lassen und auch viel mehr drauf stolz sein, wie so eine Roulade, wenn die gut gemacht ist, ist ein Knaller, ne? Also das ist doch super, ne?
Es ist auch immer, das haben ja auch der eine oder andere Koch auch schon aus Österreich im Podcast gesagt, du kannst als Österreicher, egal wo in der Welt hingehen, es funktioniert immer. Als Österreicher bist du immer geil.
Ja, bist immer geil, ja. Aber das klingt auch in den Österreichern. Also wenn die kommen, war ja lange noch unten und habe ja viele Freunde, die sind immer geil. Also die kommen immer gut rüber, die haben immer ihren Schmäh. Das ist immer gut. Das sind auch die Einzigen, die, wenn sie dich beleidigen, du immer sagst, ja, alles gut, ist super. Ja, danke, 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 danke.
Ein Riesenvorteil, ja. Wettbewerbsvorteil wahrscheinlich auch. Ja. Wo würdest du sagen, wo möchtest du dich in den nächsten Jahren noch hinentwickeln?
Oh, das ist schwierig. Also ich wäre noch gern da, ne? Das ist so, also nach den ganzen Herausforderungen rechts und links und überall musst du ja heute froh sein, wenn du dein Konstrukt rundhältst, bis das nächste kommt. Was ich gern, glaube ich, hätte, wäre so ein bisschen, ja, im Flow mehr arbeiten, dass du einfach sagst, dass du dich ein bisschen auf Mitarbeiter und die Gegend und im Gesamten ein bisschen konzentrierst. Auf dem Teller oder sowas, weiß ich nicht. Also es war auch nie, also klar, der erste Stern war, glaube ich, geplant. Das war so der jugendliche Ehrgeiz, bis du irgendwann mal merkst, so als Selbstständiger und Einzelkämpfer irgendwo, sagst du, boah, das lass mal gucken, dass wir einen Tag rüberstehen. Aber dann kam er auch. Also dann war es aber auch so, wo ich sage, die Qualität musst du einfach bringen, die Gäste musst du begeistern, die Gäste musst du vor allem auch finden. Und was dann kommt, schauen wir mal. Und für uns, wie gesagt, ich sehe uns ja auch so ein bisschen als Gesamtobjekt, dass du gut arbeiten kannst, dass du gut bezahlen kannst, dass du gute Mitarbeiter kriegst, dass die Mitarbeiter gerne kommen, dass die Gäste gerne kommen. Und da will ich mich weiterhin entwickeln. Dann bin ich zufrieden.
Zeit ist wieder verflogen, wie immer. Es ist so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt es noch etwas, was du an alle Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, die Rhön ist schön. Und mit Rhönern ist er genauso schön, wenn nicht sogar noch schöner. Wir liegen mittendrin. Guckt es euch einfach mal an und die meisten kommen auch wieder und sind positiv überrascht. Ja, und erstmal vielen Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und war recht kurzweilig. Ja, das war es eigentlich schon. Viele Grüße da draußen.
Und dann bleibt mir noch zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne den Abonnieren-Button klicken, damit ihr in Zukunft auch nichts mehr verpasst. Auch 5 Sterne dürft ihr gerne da lassen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von Björn findet ihr wie immer auf der Website oder auf der Flying Schlemmer Instagram-Seite. Was gibt's schon, eine Idee?
Nee, das machen wir auch spontan. Also ist ja Überraschungsmenü, also gibt es ein Überraschungsrezept für euch. Wir bleiben der Geschichte treu.
Dann lasst euch dementsprechend überraschen. Wir verabschieden uns an der Stelle.
Danke.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, ciao, servus und macht es gut.